Jetzt kommen die heißen Jungs wie Wilfried Trumel auf ihre Kosten. Jetzt gucken wir uns die Sache mal aus dem Blickwinkel nicht Regulation, sondern Energiestoffwechsel an und jetzt auch speziell Fieber. Also wir reden jetzt über Infektion und nicht über Dysregulation. Also gibt es mehr als einen Phänotyp der Sepsis, war der ursprüngliche Auftrag, den ich von den Organisatoren gekriegt habe. Und wir haben gestern ja schon viele Phänotypen durch künstliche Intelligenz kennengelernt, die hier identifiziert werden können. Und es gibt sicher mehr Phänotypen der Sepsis, aber die Klassifizierung in febrile und hypotherme Patienten ist, und da werde ich Ihnen jetzt ein paar Daten versuchen zu zeigen, hypothesengetrieben. Und das hängt zusammen, wie über die letzten 400 Millionen Jahre in der Evolution die Thermoregulation sich entwickelt hat. Das hat klinische Implikationen, und das ist jetzt eine ganz andere Sicht. Ich habe einen ganz zarten Bezug dann auch zur Neuroinfektion versucht zu machen, weil da ist vielleicht noch die Front am schwierigsten. Aber was das generell die Sepsis angeht, da werden wir umdenken müssen, was das Fieber angeht, so wie es Wilfried Trumel schon diskutiert hat. Und ich möchte dann also genau diese Frage, nämlich wie ist es mit dem Zusammenhang von Energiestatus, Energiestoffwechsel und Abwehrstrategien des Körpers, weil auch da gibt es unterschiedliche Abwehrstrategien, haben wir gelernt in den letzten 10 Jahren. Also neben der Resistenz und der Reduktion der Bakterienlast ist ganz maßgeblich die Toleranz und die Reparatur. Und da hängt auch der Energiestoffwechsel ganz maßgeblich mit zusammen. Diese Studie haben wir gestern schon verschiedentlich vorgestellt gekriegt von Chris Seymour. Es gibt, wie gesagt, mit künstlicher Intelligenz alle möglichen Muster, die man hier identifizieren kann. Und das ist auch ein sehr plausibler und wichtiger Weg, wie wir weiter vorgehen sollten, nämlich diese Endophänotypen zu identifizieren, die eine therapeutische Implikation hatten. Und Christian hat gestern ja sehr schön die Einführung hier auch gegeben, wie wir letztlich durch Enrichment, sowohl was die Prognose als auch das Therapieansprechen angeht, weiterkommen. Und das hier ist jetzt sozusagen mein zentraler Auftrag. Das hier ist eine Arbeit von Daniel Thomas Rüddel, einem Oberarzt bei uns in der Klinik, der sich die 6.540 Patienten von der Qualitätsinitiative angeguckt hat, Medusa. Das Hauptpaper ist in Intensive Care Medicine publiziert. Und wenn man die 6.500 Patienten anguckt, dann sieht man was, und ich habe da früher viele Diskussionen mit Mervyn Singer drüber geführt, der immer gesagt hat, die Mäuse sind das Problem, die ganze Forschung an den Mäusen führt zu nichts, weil die diesen hypothermen Phänotyp machen, den der Mensch nicht hat. Und wenn man es aber jetzt mal in einem großen Kollektiv anguckt, richtig ist, dass die meisten Patienten, 3 Viertel, 2 Drittel, 3 Viertel, dass die eine höhere Körpertemperatur als 37 Grad haben. Aber es gibt bestimmt 1 Viertel aktuell von Patienten, die entsprechend niedrigere Körpertemperatur haben, also unter 37 Grad. Und was ich ganz interessant finde, und das ist genau das, was man auch bei den Mäusen halt, wenn man es im Labor untersucht, halt tatsächlich auch sieht, der Zusammenhang zwischen der 28-Tage-Sterblichkeit und der Körpertemperatur, der ist striking. Also das geht hier wie bei den Mäusen praktisch mit der Hypothermie, geht die Sterblichkeit durch die Decke. Das war uns bewusst eigentlich, da gab es schon auch ältere Arbeiten, werde ich gleich auch noch ein paar zeigen. Aber was mich wirklich verblüfft hat, ist, dass im Gegensatz zu unserer Vorstellung, dass man halt bei den Patienten, die ein hohes Laktat haben und Fieber, dass da möglicherweise das Kühlen günstig ist. Also die Patienten, die hypotherm sind, das sind die, die die höchsten Laktatwerte auch haben. Also das ist ein bisschen paradox und gleichzeitig auch hier so eine U-förmige Kurve auch für die Entzündungsparameter, hier mal exemplarisch das Procalcitonin, das wir halt von allen Patienten hatten. Also ganz offensichtlich gibt es hier doch Unterschiede, und das sind ältere Arbeiten, die das Ganze mal nicht so unter diesem ökologischen Blickwinkel betrachtet haben, aber ich gehe gleich nochmal ganz gezielt darauf ein, warum man hier mit einer ökologischen Betrachtung weiterkommt. Und die waren immer so davon ausgegangen, auch dass hier ein klarer Zusammenhang besteht zwischen Körpertemperatur und Sterblichkeit bei der Sepsis. Und man sieht hier auch zwischen diesen Kurvenscharen hier, die immer um ein Grad halt rum hier geclustert sind, dass 37 Grad ist, also die absolute Schmerzgrenze. Wenn man da drunter sich bewegt, dann ist die Sterblichkeit also in vielen Studien substanziell erhöht. Und man kann das auch nochmal, das ist ja der Faible von Michael Hiesmeier ja auch gestern schon mehrfach andiskutiert, es auch longitudinal sich anschauen. Es gibt auch unterschiedliche Muster der Resolution dieser Veränderungen in der Körpertemperatur und die sind, ich kann da im Detail nicht drauf eingehen, assoziiert mit der Entzündungsreaktion. Also hier ist ein gut konservierter Prozess. Fieber ist was Adaptives, ist was Wichtiges und das ist direkt verzahnt mit der Entzündungsreaktion. Und ich glaube, ich habe jetzt mal exemplarisch hier zwei Arbeiten, eine zur Sepsis und eine auch gezielt zur Neuroinfektion mal rausgesucht. Also Hypothermie, um die Energiestoffwechseldysregulation sozusagen zu kurieren, also der Patient, der Laktat macht und Fieber hat, wenn ich den kühle, dann normalisiere ich die Sauerstoffbilanz, dann geht der Gewebeschaden zurück. Das ist wahrscheinlich netto nicht zielführend, weil also hier auch dann eine Übersterblichkeit in der gekühlten Truppe und das sogar bei der bakteriellen Meningitis. Die Arbeit ist eben schon angeschnitten worden, Mourvillier, das ist genau die Arbeit aus Chama hier. Auch da ist eine Übersterblichkeit bei der Neuroinfektion. Und umgekehrt, das sind jetzt ganz aktuelle und auch noch kleine Stichproben, das ist jetzt aus der Gruppe von Richard Hotchkiss, eine Arbeit, wobei nicht febrilen Patienten mit Sepsis therapeutische Hyperthermie, also man hat die Patienten erwärmt, proaktiv auf Temperaturen über 38,5 dann und das geht mit einer Reduktion der Sterblichkeit hier einher. Das heißt also, wir werden da umdenken müssen. Hyperthermie ist was Therapeutisches, das ist eben schon angeklungen. Fieber ist was Endogenes. Wir brauchen offensichtlich eine höhere Körpertemperatur, wenn wir eine Infektion haben. Und da kommen wir nochmal hier zu dieser Studie zurück. Wir hatten geguckt in der Multivariatenanalyse, was bestimmt denn die Körpertemperatur bei diesen Patienten? Und die Einflussfaktoren, die sind der BMI, die Dicken machen Fieber, die Kachektischen machen kein Fieber, das Alter, ältere Patienten machen kein Fieber verglichen mit den jüngeren Patienten, aber auch, und das war für uns ganz überraschend, wir haben mit dem Deutschen Wetterdienst, weil die Reviewer das haben wollten, auch die Umgebungstemperatur in den Kliniken auf Ebene der Kreise angeguckt, also das geht mit der künstlichen Intelligenz auch und es ist auch ein Zusammenhang zur Außentemperatur, also im Sommer haben die Patienten eher Fieber und sie haben ein besseres Outcome bei der Sepsis. Das hatten wir schon in früheren Studien beobachtet, dass es einen Effekt der Jahreszeit auf die Sterblichkeit gibt und das scheint hier der Zusammenhang zu sein. Und was letztlich also ganz offensichtlich ist, es hat was mit dem Energiestoffwechsel zu tun und wenn wir auf der Intensivstation arbeiten, dann haben wir immer ein Kuddelmuddel von Einflussfaktoren, die auf diese Energie, auf den Energiehaushalt einwirken. Also das sind wegen mir die Pumps und Dumps, von denen wir gestern schon viel gehört haben. Wir haben äußere Temperaturbedingungen, wir haben Toxine, die die Sollwertverstellung machen können. Und alle diese Stressoren werden integriert von der Signaltransduktion der Zelle. Und das ist, was den Energiestoffwechsel angeht, sehr gut verstanden. Und wie gesagt, seit etwa 400 Millionen Jahren ist dieses Gleichgewicht aus mTOR und AMPK der Energieschalter, mit dem die Zelle den Energiestoffwechsel reguliert. Und damit gehen dann verschiedene zelluläre Antworten einher. Also wir haben hier so einen grünen Bereich, wenn man so will, wo Training- und Toleranzphänomene der Zelle, wo man sich halt mit diesem Stressor auseinandersetzt und das adaptiv ist und nur bei wirklich ganz ausgeprägten, schweren Schädigungen kommt dann halt dieses Gleichgewicht aus dem Ruder und dann tritt halt der Zelltod zum Beispiel ein. Und dieses Verständnis, wie der zelluläre ATP-Gehalt und damit die Anschaltung dieser zentralen Signalwege mTOR und AMPK funktioniert, geht auch Hand in Hand die Fitness des Organismus. Also wenn ich in diesem Bereich bin, wo ich eine moderate mTOR-abhängige Aktivierung des Energiestoffwechsels habe, komme ich mit Stressereignissen viel besser klar, als wenn ich in dem Bereich bin, wo ich schon auf Sparflamme mit AMPK-Signal hier arbeite. Und das geht also auch mit dem Schaden zum Beispiel auf Organebene einher oder sogar auch mit dem Überleben von schweren Stressereignissen. Und ich habe es eben schon gesagt, wir haben in der Intensivmedizin und der Medizin generell immer noch eine sehr, sehr starke Fokussierung auf die zentrale Rolle der Abwehr über die Eliminierung der Pathogene. Die Bakterien müssen durch eine Immunreaktion, durch Antibiotika zerstört werden. Mittlerweile in der Zellbiologie seit 10 Jahren gibt es verdammt solide Daten, die genau das Gegenteil zeigen, dass man auch adaptiv mit den Bakterien sich arrangieren kann. Das nennt man Disease Tolerance oder ich werde dann nachher auf den Begriff nochmal versuchen einzugehen, Resilienz. Das ist so ein bisschen problematisch, was Resilienz genau ist, möchte ich nachher noch drauf eingehen. Aber diese Disease Tolerance ist ein ganz, ganz maßgeblicher Mechanismus und das kommt seit 70, 80 Jahren, ist das bekannt aus der Pflanzenphysiologie. Daher, dass also man in der Pflanzenphysiologie sehr gut den Schaden messen kann, nämlich an der Ernte, und dass es also Pflanzen gibt, Weizen, der bestimmte Viruserkrankungen zum Beispiel durchmacht und nicht immer fällt die Ernte dann schwächer aus. Und dieses Phänomen haben Pflanzenphysiologen als Toleranz bezeichnet. Und jetzt wird klar, dass es sowas auch beim Säugetier und auch beim Menschen gibt. Also Resistenz und Toleranz sind zwei grundsätzliche Prozesse und die sind sehr unterschiedlich, wenn ich verschiedene Organe angucke. Wir haben es gerade schon gehört, das Gehirn ist sehr viel vulnerabler, investiert sehr viel mehr in diese Toleranzprozesse an Energie, genauso das Herz, während also Organe wie die Leber oder ganz extrem halt diese Bradytrophengewebe halt viel, viel weniger Energie hier rein investieren. Und jetzt gehen wir halt also tatsächlich in diese ökologische Betrachtung. In der Ökologie weiß man, dass der sozusagen die Währung ist die Energie, ATP, prototypisch. Und wenn ich im Friedensfall hier Organismus betrachte und gucke, wie viel Energie, die er zur Verfügung hat, investiert er für welche Körperfunktionen, dann ist Reproduktion und Wachstum ganz, ganz wesentlich, während ich also Erhaltungs- und Reparaturprozesse oder sogar Abwehrprozesse halt entsprechend runterfahren kann. Und das kann man verschieben. Das ist hier aus der klassischen Ökologie seit vielen, vielen Jahren bekannt, dass der Organismus hier repriorisiert, wenn ein Stressereignis eintritt. Und dann werde ich nämlich plötzlich als erstes die Reproduktion unterdrücken, keine Energie für Reproduktion einsetzen. Amenorrhoe ist zum Beispiel ein klassisches Phänomen bei der Sepsis. Das Wachstum wird entsprechend runterreguliert und Abwehr- und Toleranzprozesse werden entsprechend priorisiert. Genauso umgekehrt in den Friedenszeiten kann ich sparen bei diesen Reparaturprozessen. Ich brauche sie einfach nicht. Ich kann das Ganze auf Wachstum und Reproduktion fokussieren. Und das ist halt eine grundsätzliche Möglichkeit, mit der zur Verfügung stehenden Energie angepasst umzugehen und nur unter Stressbedingungen die entsprechenden Reparaturprozesse zum Beispiel zu initiieren. Und welche Faktoren beeinflussen jetzt diese zentralen Themen der Stressbiologie, Angriff, Flucht oder Verteidigung hier? Wie kann ich das priorisieren? Wie kann das funktionieren? Ich habe eben schon mTOR, AMPK als die zelluläre Strategie, wie man den Energiestoffwechsel repriorisiert, eingeführt. Aber es ist natürlich auch so, dass es in der Ökologie entsprechende Betrachtungen von verschiedenen Lebewesen gibt. Und man nennt das die sogenannten R- oder K-Strategen, werde ich gleich nochmal erklären, was das ist. Und natürlich auch die regenerative Kapazität. Wenn ich modulare Organismen habe, wie Pflanzen, dann kann ich einen Ast abschneiden und der wächst nach. Das ist halt beim Gehirn halt entsprechend schwieriger. Und deswegen gibt es da fundamental unterschiedliche Antworttypen, also es gibt die sogenannten R-Strategen, das sind zum Beispiel kleinere Pflanzen, aber auch kleine Säugetiere, die sehr viel Nachkommen haben, die sehr rasch geschlechtsreif werden, wo die Evolution nicht großartig in Reparatur investiert hat, weil braucht man nicht, wenn einer aus dem Wurf halt nicht überlebt, die anderen werden das halt entsprechend den Erhalt der Spezies sicherstellen, während halt bei großen Pflanzen wie Bäumen oder auch beim Menschen, wo die Zahl der Nachkommen gering ist, die Aufzucht, wie Sie alle wissen, ziemlich aufwendig, dann wird viel mehr investiert in diese Reparaturprozesse, weil man nicht sich sozusagen auf die Größe des Wurfes hier verlässt, sondern in dem Individuum eine höhere Priorität zukommt. Und das ist hier also das klassische Phänomen, dass wenn ich sozusagen entsprechende modulare Möglichkeiten habe, wie hier bei der Pflanze, aber auch zum Beispiel bei bestimmten Lurchen, wenn ich live before limp, wenn ich das in Friedenszeiten wieder nachwachsen lassen kann, wie dieser Oxolotl, dann ist das halt kein Drama. Dann investiere ich nicht in die Erhaltung dieses Beines, weil wenn es mir wieder besser geht, dann lasse ich es einfach halt nachwachsen. Und damit tragen individuelles Überleben und Fitness bei langlebigen Arten mehr zur Fitness bei als bei den kurzlebigen Arten. Und deswegen wird da auch viel mehr Energie rein investiert. Das Ganze geht aber parallel. Ich kann das nicht komplett trennen. Also diese Resistenz, die nützlich ist, wenn die Erkrankung die Fitness reduziert, was beim Toleranten keine Rolle spielt oder umgekehrt. Diese Eigenschaften können deswegen nicht voneinander getrennt werden und wir müssen im Prinzip das Ganze neu denken, also nicht Toleranz oder Resistenz. Es geht wahrscheinlich auch gerade bei Menschen vieles parallel und deswegen ist es sinnvoll, von der Resilienz hier zu sprechen, die halt die Fähigkeit ist, mit der Störung der Homöostase sich zu arrangieren. Und die beruht auf beiden Phänomenen, nämlich Toleranzphänomenen zu reparieren, was an den Organen geschädigt wird, gerade in der Intensivmedizin eine ganz, ganz wesentliche Fähigkeit und die Resistenz, also die Reduktion der bakteriellen Last zum Beispiel bei der Sepsis, das muss Hand in Hand gehen und es kann Phasen oder Organe geben, wo das eine oder das andere im Vordergrund steht. Und das hat schon 2004 eigentlich Mervyn Singer sehr, sehr schön in diesem Lancet Position Paper geschrieben, dass letztlich die reduzierte zelluläre Funktion, und wir sehen ja, wenn die Patienten obduziert werden im Multiorganversagen, da ist kein Zelluntergang. Die Organe werden ausgeschaltet, ohne dass es zur Nekrose, zur Apoptose kommt, dass das eigentlich wahrscheinlich wie bei vielen Säugetierarten, Topor, Dormanz, Winterschlaf, dass diese Hibernation-Phänotypen eine adaptive Antwort der Zelle ist, um zu verhindern, dass der Zelltod initiiert wird. Das ist genau dieser Schalter im Tor AMPK. Und wenn ich mich in diesem grünen Bereich bewege, dann muss ich unter Umständen, wenn ich keine Energie zur Verfügung habe, hier die Zelle runterfahren und den Stoffwechsel reduzieren. Das Problem ist, dass der Mensch kein Winterschläfer ist. Und damit müssen wir uns abfinden, wir können nicht Dormanz und das ist ein großes Problem. Das heißt, momentan geht hier die Forschung sehr stark in der Richtung, wie kann man diese Prozesse, also diesen Torpor, wie kann man das wieder reversibel anschalten, das Organ. Das ist eine ganz spannende Strategie, an der viele Leute aktuell arbeiten. Und dieser Shutdown der Organe ist ja halt möglicherweise reversibel zu machen. Und das ist, was ich also vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, Intensivmedizin zu machen, so noch nicht gesehen habe, jetzt aber immer wieder sehe. Wir haben sehr lange Verläufe. Wir haben Patienten, die noch mit Organunterstützungsverfahren in die Reha gehen, die Wochen, Monate lang in diesem Zustand sind, das ist auch typisch für diese Zustände, und dann trotzdem der ein oder andere sich halt auch wieder erholt. Und das ist hier eine der wichtigsten Publikationen. Vor kurzem die Erstpublikation von Hans Selye in Nature ist 80 Jahre alt geworden im Frühjahr. Und der hat genau diese Phänomene schon beschrieben, nämlich was passiert, wenn ein Stressereignis auf den Körper einwirkt. Wir haben letztlich, genau wie wir es jetzt diskutiert haben, also erstmal so eine Phase, wo der Schock eintritt, zum Beispiel bei der Infektion, und dann kommt der Counterschock, so hat er es genannt, dann kommen die ganzen Prozesse, die energieaufwendig sind, zum Laufen, und im Prinzip kommt dann eine Phase, in der der Organismus sich arrangiert mit dem Stressereignis, und die ist geprägt durch unterschiedliche zelluläre Anpassungsphänomene. Die sind einerseits bei der Infektion die Resistenz gegen die Erreger, aber auch die Toleranz und die Reparatur von eintretenden Schäden. Und das zusammen charakterisiert dieses zweite stabile Steady State, also die Resilienzphase der Erkrankung. Und die Stressbiologen sprechen an dem Punkt, wo es dann kippt, von sogenannten allostatischen Overload, allostatic Overload oder Überlastung. Dann können aufgrund der dann zunehmenden Energiedepletion diese Prozesse nicht mehr betrieben werden. Wir haben es schon ein paar Mal diskutiert, ich habe jetzt die Daten noch nicht, wir haben es auch noch nicht publiziert, wir sind gerade dran, dass da auch die Lipolyse dann tatsächlich der langfristige Energiespeicher ist, der hier genutzt wird, und wenn der aufgebraucht ist, dann geht also nichts mehr. Und wie können jetzt diese adaptiven von maladaptiven Wirtsantworten unterschieden werden? Wir kennen alle die Studien von Yuka Takala mit Human Growth Hormone, wo man versucht halt diese Prozesse zu stoppen, weil man meint, sie sind maladaptiv. Sie sind nicht maladaptiv, sie sind in der Situation aufgrund der Priorisierung der verschiedenen Körperfunktionen hier ganz wichtig. Und damit komme ich für heute zum Schluss. Körpertemperatur korreliert dramatisch mit der Sepsismortalität, wirklich dramatisch. Und eine Hypothermie geht mit einer erheblichen Übersterblichkeit einher, und die therapeutische Hypothermie, die Studien sind alle abgebrochen und gestoppt bei der Sepsis, ist gefährlich. Und umgekehrt sind wir jetzt in der ersten Phase, dass jetzt die ersten Daten reinkommen, dass eine therapeutische Erhöhung der Körpertemperatur bei nicht febrilen infizierten Patienten günstig ist. Und Organismen haben verschiedene Reaktionsmöglichkeiten auf Stress. Die sind hochkonserviert und die sind direkt verquickt mit dem Energiestoffwechsel und der Energieverfügbarkeit. Und da gibt es sowohl auf zellulärer als auch auf Gesamtorgan- und Organismusebene Mechanismen, wie das reguliert wird. Auch die konnte ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Die zerebralen Regulationsmechanismen sind hier ganz maßgeblich. Und eine Herausforderung bleibt die Unterscheidung von den Prozessen, die in dem Kontext adaptiv oder maladaptiv sind, damit wir nicht hier wie der Blinde hier drin rum irrlichtern mit irgendwelchen Hormonen und sonstigen Interventionen in diese Prozesse, wenn sie gar nicht maladaptiv sind. Und vielleicht kann da die künstliche Intelligenz helfen. Also es gibt sicher mehr als zwei Phänotypen, aber Fieber und Hypothermie sind ganz wichtige Phänotypen der Sepsis. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus